Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und letzterer sagt herzlich willkommen zu eurem Worum Podcast Folge 148, die wir auf Anraten unserer Therapeuten Verdrängungskünstler genannt haben. Denn das gilt vor dem Saisonstart gegen Bayern München nach dem Pokal aus in alle möglichen Richtungen. Aber erstmal, ich sag mal, Stifte raus, um diese Moderationsbrücke zu notieren, wen ich nie verdrängen würde aus meinem Leben. Lacht er in seinen nicht vorhandenen Bart rein. Hallo Jan.
Genau, in den spärlich wachsenden Bart lacht er rein. Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, du siehst mich gedankenverloren und melancholisch einen tiefen Schluck aus meiner Kaffeetasse nehmen. Ja, ich kann man, glaube ich, so festhalten. Es ist selten vorgekommen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen aus absoluter Vorfreude und Euphorie in ein tiefes Loch der, oh Gott, hoffentlich geht das alles gut, Stimmung gerutscht sind.
Ja, gerutscht oder vielleicht auch reingezogen wurden.
Ja, das
darüber
stimmt.
Können wir später nochmal en Detail reden. Ja, aber es ist schon echt krass, ne? Also diese Stimmungsschwankung, diese komplette Euphorie, Folge 147, ich sag mal voller Euphorie, also mindestens genauso euphorisch wie fehlerhaft, auch dazu später mehr. Ja, ich glaube, wir müssen 47 Ansagen, Aussagen und Prognosen, die komplett falsch waren,
korrigieren
ja. Inklusive Aussprache, Aussprachen. Ja, aber trotzdem, die Stimmung war eine andere und dann kam das Pokalspiel.
Ja, und selten hat haben 90 Minuten gereicht, um die Stimmung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, möchte man fast sagen, um 180 Grad zu drehen. Das ist jedenfalls der Eindruck, den man bekommt, wenn man so wie wir mindestens viel liest in Social Media, was die Werder-Bubble angeht.
Ja, die erste Runde im DFB-Pokal kann immer große Teile der Bevölkerung verunsichern.
Ja, allerdings, ja.
Gar keine Frage. Diggi, du klingst aber auch ein bisschen down. Hast du dich so tief in das Depressionsloch ziehen lassen?
Ja, schon irgendwo. Das ist zu großen Teilen Werder und deswegen die Leistung hat mir wirklich nachhaltig den Zahn gezogen. Und dann muss man ja ehrlicherweise auch sagen, es ist ja dann nicht nur die Leistung, da hätte ich wahrscheinlich dann auch noch irgendwie, keine Ahnung, hätte ich einen Weg gefunden mit dir zusammen noch zu sagen, ach jetzt Leute, ne, ist jetzt alles nicht so wild, aber dann ist ja auch im Nachgang, was dann auch so die öffentliche Darstellung einiger Funktionäre und auch Verantwortlicher und selbst Ole Werner angeht, wo ich dann wirklich ganz viele Fragezeichen über dem Kopf stehen habe, können wir nachher nochmal kurz drüber reden, aber ja, das ist so, das zeichnet so ein Gesamtbild, wo ich dann denke, ah, wenn es nur das Pokal aus in der ersten Runde gewesen wäre, ja, ärgerlich, okay, ja, aber dass dann auch die Leute dann anfangen, sich wirklich offenbar nervenblank liegend gegenseitig öffentlich irgendwie zu kritisieren und anzugehen, was ja eigentlich überhaupt nicht unser Style war die letzten Monate, da stellen sich mir schon ein paar Fragen.
Ja, lass uns das nacheinander abarbeiten, denn wir haben das große Glück, beziehungsweise, ja, ich sag mal so, ich habe diese Erwartungen Verdrängungskünstler schon erfüllt. Ich war auf einer Hochzeit am Samstag, ja, auf einer wunderschönen Hochzeit, liebe Grüße. Timo und Merle aus dem Fanclub war wunderbar und dementsprechend, also es war so schön, dass man nicht mal zwischendurch irgendwie ständig aufs Handy geguckt hat und so weiter, sondern halt nur so, ja, ab und zu mal gecheckt und sich eigentlich noch gar keine großen Sorgen gemacht hat. Dementsprechend, ich habe das Spiel nicht live gesehen und ich habe danach dann erst am nächsten Tag die Aussagen gelesen, die Zusammenfassung gesehen und ich sag mal die nackte Panik.
Ja, aber wirklich.
Die Auflösungserscheinungen, die, ne, wo man wirklich dachte, wieso fordern da jetzt Leute, alle rauszuwerfen, die Mannschaft auszutauschen, das Stadion abzubauen und den Vereinsnamen zu ändern. Ja. Was ist denn da passiert? Aber ich habe Hashtag Verdrängungskünstler mir bis heute die 90 Minuten nicht angeguckt.
Ja, da hast du auch nichts verpasst, Spoiler. Aber mal andere Frage, wie sind denn wenigstens dann diese Bruchstücke bei dir hängen geblieben? Was haben die denn mit dir gemacht?
Ja, Ich weiß nicht.
Ich habe aber ganz kurz, weil ich habe das Spiel ja 90 Minuten gesehen. Ich kann dann mal den Abgleich machen, ob dein Eindruck basierend auf dem, was du in der Zusammenfassung gesehen hast und so gehört hast, sich deckt mit dem, was ich über 90 schmerzhafte Minuten beobachten konnte.
Finde ich einen guten Ansatz. Lass uns das anders machen. Lass uns mal in die Situation hinein versetzen. Ich trinke mein 7,5. Bier auf dieser wunderbaren Hochzeit mit wunderbaren Menschen im Arm, ja, so, und sehe nur zwischendurch Werder rote Karte, oh scheiße, und dann aber trotzdem kurz vor der Halbzeit in Führung gegangen, ja, und man denkt, okay, ist ja eigentlich, wenn man es so liest, irgendwie vielleicht könnte ja auch eine recht souveräne Vorstellung eines Erstligisten sein, der trotz Unterzahl dann irgendwie schäbig so ein 1-0 in die Pause schaukelt.
Ja.
Ja. Und da war ich noch gar nicht unzufrieden. Gut, ich hatte schon von dir gehört, du riefst mich dann ja an und meintest, Amos Pieper! Ja. Was ist mit Amos Pieper? Ja, war auch nicht seine Schuld, der und so weiter. Also, mein Eindruck zur Halbzeit war im Prinzip, okay, noch kein Grund für einen Streifen in der Hose.
Ja, das sah bei mir aber anders aus.
Ja, deswegen frage ich ja. Das ist ja schön, dass wir unterschiedliche Perspektiven
haben. Ja, genau. Weil die 45 Minuten waren für mich, das war halt für mich das klassische Einlull-Spiel, so, ne? Weil so wie du sagst, so ist es dann ja auch gelaufen. Also du hast halt schon gemerkt, Viktoria Köln wirklich am Anfang auch noch extrem nervös gewesen. In der Vorwärtsbewegung ist denen praktisch nichts gelungen. Viele Fehlpässe, ne? Du hast richtig gemerkt, die sind total nervös und so. Und Werder hat
auch halt, in Überzahl noch.
Auch in Überzahl noch. Ja, also zumindest weitgehend, ja. Und du hast halt gemerkt, Werder hat gefühlt, weiß ich nicht, 70-75% Ballbesitz gehabt, aber so diesen klassischen Werder-Ballbesitz, den wir gerade in der Rückrunde ganz häufig gesehen haben, also dieses wie beim Handball, so von links nach rechts, von rechts nach links, ne, und relativ wenig überzeugend Drückendes.
Was natürlich allerdings auch in Unterzahl schwierig ist, ja, weil wenn du da dann drückst und was riskierst in Unterzahl, läufst du natürlich immer Gefahr, den Gegner stark zu machen durch einen Konter oder so, wenn du dann halt einen Raum nicht so besetzt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß.
Also es gibt ja noch keinen Grund, dann alles oder nichts zu spielen in der ersten Halbzeit, wenn du in Unterzahl bist und du merkst, der Gegner ist auch noch nervös.
Nee, überhaupt nicht. Das hast du halt auch gemerkt. Du hast halt auch gemerkt, dass Werder genau diese Schiene fährt. Ne? Abwarten, mal gucken, was passiert. Wir kriegen schon unsere Chancen. Das tropfte denen so aus den Ohren.
Ja. Ne? Aber und wie gesagt, da würde ich jetzt sagen, und wie gesagt, ich sage immer noch, und das wird immer mein Rückzug bleiben für jedes für jeden Satz hier. Ich stelle ja nur Fragen. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen. Ja. Aber das wirkt für mich erstmal so, dass ich denken würde von außen, okay, rote Karte gegen dich, aber du hast alles im Griff und du pimmelst sogar noch einen rein kurz vor der Halbzeit.
Ja, und genau so war es ja auch. Aber, und das ist dann der Punkt, den man wahrscheinlich, das wirst du sicherlich auch kennen, ne? Es gibt Spiele, wo du das Gefühl hast, Werder hat jederzeit beide Hände am Lenkrad, ja, Fuß auf der Kupplung und auf dem Gaspedal, und sie sind immer Herr der Lage und können das Spiel steuern, und wenn sie wollen, können sie den Gang hochschalten, dann wird's gefährlicher, dann machen sie mehr Druck, also, ne, so diese klare Dominanz, auch wenn sie sagen, wir warten erstmal kurz ab. Das war's aber nicht. Sondern du hast halt wirklich
hat
gemerkt,
hat sich anders angefühlt, ja, genau, als es in einem Live-Ticker aussieht.
Genau, sondern also war zumindest meine subjektive Wahrnehmung, ne? Und es war für mich halt eben dann auch so, dass ich merkte, okay, es wirkte von Anfang an ein bisschen ratlos.
Okay.
Also zumindest.
Kannst du das an irgendwas festmachen? Kann man das daran festmachen? Wir können ja mal auf die Aufstellung blicken. Birky hat Rechtsverteidiger gespielt.
Ja.
Ja, womit wir ja auch beide nicht gerechnet hatten. Und im Mittelfeld, also es war ein 3-4-3-System, ja, was mich auch schon überrascht hat, mit Schmid als dritter hängender Spitze sozusagen, Kovnatski auf der Bank. Und im Prinzip keine klare Sechs, sondern so ein Zentrum Steje Bittencourt, ne?
Ja,
so,
genau.
War das.
Genau.
Und kannst du das da festmachen an irgendeinem Mannschaftsteil oder an irgendeiner Mechanik, wo du sagtest, das ist kein souveräner Auftritt?
Also ich habe so wahrgenommen, dass wir im Prinzip die Problematiken aus der Rückrunde der letzten Saison nicht wesentlich behoben bekommen haben, nämlich absolut fehlende Ideen, wenn es darum geht, systematisch ins letzte Drittel zu kommen, selbst gegen den Drittligisten. So, ja. Ne? Und die gefährlichsten Situationen, die entstanden sind, sind ehrlicherweise meist durch Zufälle entstanden oder durch Einzelleistungen. Ja, und es waren für mich wirklich wenig Spielzüge dabei. Wir haben die individuellen Flüchtigkeitsfehler wieder viele drin gehabt. Stockfehler bei Bittencourt, Ball zu weit vorgelegt, einen Pass zu spät gespielt, dass der Mitspieler 2 Meter im Abseits steht. Also solche Geschichten, weißt du?
Ja.
Und im Prinzip eine sehr ernüchternde Bestandsaufnahme, wenn es um die Offensivbemühungen geht. Ja. Und wo wir uns ja ehrlicherweise oft haben, dass das aufgehoben wird durch Verpflichtungen wie mit Keita oder ne, dann auch mit Linen, die ja.
Richtig, was ja auch durch die Transfers schon, wo es zumindest den Anschein erweckte, dass sie das auch erkannt haben, ne? Ja. Dass wir ja auch schon meinten, das Problem ist die Zentrale.
Ja.
Ja. Dann wurde Keita geholt, dann wurde Linen, nicht Lünen, Linen geholt und auch für mehr Durchschlagskraft und mehr Optionen vorne halt Kovnatski, nur von den drei hat ja keiner gespielt.
Ja, genau. Und ne, und dann
das
und dann
war ja unser altes Mittelfeld mit den altbekannten Problemen, Stay Bittencourt.
Ja, genau. Und weißt du, und trotzdem passiert dann das, was du ja gerade auch gesagt hast, was dann eigentlich für Werder im besten Sinne der Best Case ist, nämlich vor der Pause noch das 1-0 zu machen. So, und dann wäre meine Erwartung ehrlich gesagt, dass dann Werner, ich weiß ja nicht, was er in der Halbzeit sagt, ne? Aber dass dann die Mannschaft rauskommt und das Signal setzt, okay, pass auf, wir führen jetzt 1-0. Wir haben uns jetzt gerade auch taktisch in der Halbzeit nochmal besprechen können. Wir reagieren jetzt nochmal anders auf die Unterzahl und deswegen verwalten wir das Ding jetzt und dann warten wir auf unsere Chance, um das zweite und das dritte zu machen. Wäre jetzt meine Erwartung gewesen.
Durch die rote Karte von Pieper gab es ja schon Veränderungen. Ne? Dann kannst du natürlich nicht mehr mit 3 Stürmern plus Birki als Rechtsverteidiger auflaufen. Ja. Das ist ja verrückt. Also war, glaube ich, schon so, dass Schmid dann sich auf den linken Flügel zurückgezogen hat, Jung in die Innenverteidigung ging, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und dadurch natürlich auch schon diese ganze Idee, das 3-4-3 weiterzuspielen, ja auch schon im Eimer war.
Genau, und das hat halt letzten Endes dann dazu geführt, dass sie offensichtlich sich, ich weiß nicht, wie es dann letzten Endes dazu kam, aber dass sie zumindest aus der Kabine kamen und man das Gefühl hatte, Moment mal, was macht ihr? Ja, und dass sie sich halt hinten reinstellten.
Ja.
Ja, und du halt das Gefühl bekamst, okay, das wollen die jetzt verwalten, ne? Die wollen jetzt im Batteriesparmodus hier durch die zweite Halbzeit gleiten und gucken, ob sie hinten raus noch ein zweites und ein drittes machen, aber so auch so das Selbstverständnis, gegen den Drittligisten verteidigen wir das weg. Ja.
Ja.
Und das,
okay, darf ich eine ketzerische Frage stellen? Immer ohne nicht nochmal daran zu erinnern, dass ich das Spiel ja nicht gesehen habe und nur Fragen stelle. ist es nicht irgendwie auch verständlich, also ob es dann aufgegangen ist, darüber müssen wir nicht reden, ne? Aber der Ansatz dann zu sagen, okay, wir sind in Unterzahl, hier sind 33 Grad, ja, wir spielen gegen einen Drittligisten, der in der Vorbereitung 3 Wochen weiter ist und dementsprechend fitter ist, ja, wir sind in der ersten Halbzeit damit durchgekommen, das Ding zu verwalten und führen 1-0 und der Gegner hat nach vorne noch nicht zu viel auf die Kette gekriegt. Wir machen erstmal genauso weiter. Ist das nicht, kann man das, also ist das nicht auch nachvollziehbar aus dem Moment raus? Ich stelle nur Fragen.
Ja, also ich finde nicht. Mein Angang wäre in der Situation selbstverständlich, ey, wie oft hat die erste Runde DFB-Pokal gezeigt, dass du mit dem Selbstverständnis und mit der Arroganz ganz fiese auf die Schnauze fallen kannst. Und
ja,
ich würde dir recht geben, wenn das 85 Minuten funktioniert und dann du durch einen Lucky Punch irgendwann das 1-1 bekommst. So, ne?
Ja.
Deswegen, also da bin ich dabei, aber du fängst
also, wie es dann ausgegangen ist, davon mal jetzt, ne? Also ich versuche mich jetzt in die 45. Minute reinzuversetzen.
Ja, aber das, also das, worauf ich hinaus will, das baut sich ja darauf auf. Weil ich will natürlich sagen, dass du, also weil es ist ja nicht so, dass das 1-1 in der 72. Minute im Übrigen, also mit über 20 Minuten Restspielzeit, aus dem Nichts fällt. Ja, sondern du hast halt in der Zeit bis zum Ausgleich, hast du halt gemerkt, die Art und oder die Tatsache, dass wir defensiver spielen, hat Viktoria Köln an den Punkt gebracht, wo sie immer mehr angefangen haben, an sich zu glauben.
You got me.
Der klassische Underdog Weg, den ein DFB-Pokal Erstrundenspiel nimmt. Ja? Und ich finde, spätestens da musst du als Bundesligist drauf reagieren. Ja. So, und das ist halt einfach auf eine Art und Weise passiert, die ich null verstehe. Stichwort Torschützen Duxch raus, Christian Groß rein. Ja.
Ja.
Also der Wechsel. Also, der Wechsel passiert ja, lass mich kurz nachgucken. Er nimmt Duxch in der 60. raus. Ja.
Ja.
Und bringt Christian Groß. Weiteres Zeichen dafür, für das Ding verwalten wir jetzt nach Hause. Ja?
Darf ich kurz einhaken?
Ja.
Denn auch da, wenn du das Spiel am Live-Ticker verfolgst, 1-0 schaukelst du dich mit einer glücklichen Führung in die Pause und die erste Viertelstunde verwaltest du auch noch recht erfolgreich. Dann wird Viktoria stärker, liest du am Ticker und Ole Werner reagiert, indem er einen Stürmer rausnimmt, wohlgemerkt, ja, nominell ja Stürmer Nummer 4, also hatten wir ja 4 Stürmer auf dem Platz, wenn man Schmied noch mit dazu zählt und Birky.
Ja, okay.
Plus Duxch, plus Füllkrug, ja. Ja, okay. Und du merkst, der Gegner kriegt ein Übergewicht im Mittelfeld. Für mich auch noch beim Lesen hatte es eine gewisse Logik zu sagen, ich nehme einen Stürmer raus, der auch wohl noch nicht allzu viel gerissen hatte, bis auf sein glückliches Tor, und verstärke das Zentrum, um mehr Spielkontrolle wieder zu haben und bringe so einen alten Haudegen wie Groß mit viel Erfahrung. Ich sage nur von außen, ne? Ich habe es ja wie gesagt nicht gesehen. Hat für mich auch noch Sinn gemacht.
Ja, aber ich
erstmal. Aber das, was du mir jetzt gerade gesagt hast, verstehe ich total und kann ich auch verstehen, wo dann die Vorwürfe gegenüber Ole herkommen und die Analyse, dass er sich da auch vercoacht hat, kann ich jetzt nachvollziehen, wo du mir beschreibst, dass davor natürlich, was man am Live-Ticker nicht so fühlt, du den Gegner stärker machst.
Ja.
Und dann ist es natürlich wiederum vielleicht nicht das richtige Signal, dich dann noch kleiner zu machen, indem du vorne noch einen gefährlichen Mann rausnimmst.
Ja, genau.
Kann ich total nachvollziehen.
Und das ist der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte.
Okay, ja. dann habe ich das Spiel verstanden.
Weil,
und muss es mir ja nicht mehr angucken.
Ja, nee, das hattest du ja nicht vor. Ja. Aber worauf ich, also was ich damit auch sagen will, ne, also auch das Signal in der 60. Duxch rauszunehmen, ist dann natürlich auch, und das muss man dann auch so klar sagen, durch den Platzverweis und die Unterzahl und das Auswechseln von Duxch, ja, schneidest du Füllkrug halt de facto komplett vom Spiel ab.
Weil auf der anderen Seite, wenn du mit zwei Stürmern und einem Birky und einem Schmied auf dem Feld bist in Unterzahl und das dann schon seit einer Stunde, und du merkst, dein zentrales Mittelfeld gerät zunehmend unter Druck, weil es in Unterzahl ist, dann ist es halt auch ja erstmal nachvollziehbar. Ob es dann am Ende falsch war, darüber müssen wir nicht reden, ne? Aber ich will halt nur erklären, was sich vielleicht Ole gedacht hat. Ohne dass ich selber richtig finde, aber ne, dass er dann sagt, okay, ich bringe lieber noch einen ins Zentrum, weil Jense und Leo können bald nicht mehr. Ist, weißt du?
Ja, das mag seine Überlegung gewesen sein.
Der falsche gute Wille.
Ja, das mag seine Überlegung gewesen sein. Ne? Das kann gut sein, aber da mag dann Ole Werner einfach dann auch im Angang anders ticken, aber ich als 40 Jahre Werder-Fan kann dir sagen, als jemand, der sowieso immer vor der ersten DFB-Pokalrunde, egal gegen was für ein Team es geht, schon Streifen in der Hose hat, ich kann dir sagen, damit machst du den Underdog stärker, indem du ihm signalisierst, so, jetzt stellen wir uns mal hinten rein.
Ja.
Und die spielen zu Hause, wie es halt der Amateur oder der unterklassige Club in der ersten Runde ja immer tut. Ja.
Ja.
Du hast das Publikum dabei, du hast die Hitze, du hast eine fittere Mannschaft, die länger in der Vorbereitung ist. All die Aspekte, die du gerade gesagt hast. Für mich als Fan, und das habe ich halt dann, als ich das Spiel geguckt habe, auch schon mehrfach in Richtung Fernseher gebrüllt, sind das alles die falschen Signale.
Ja,
so. Okay. Sowohl an dein Team als auch an das gegnerische Team. Und das
auch an das Stadion, ja.
Ja, das mögen alles die Beweggründe von Ole Werner gewesen sein. Mhm. Aber, Mann, ja, er nimmt dann direkt vor dem Tor, nimmt er noch Berg raus. Ja, und bringt Weiser.
Direkt vor dem Tor? Ja, welchem Tor?
Vor dem Ausgleich.
Ja,
nimmt er noch Berg raus. Ja, und bringt Weiser.
Ja.
Ja.
Mit der Idee vermutlich auch mehr Ballsicherheit zu haben. Ne?
Ja.
Jemanden, der zumindest ein bisschen defensive Erfahrung auf dem Flügel hat, im Vergleich zu einem Konterstürmer wie Berg. Ja, aber ich kann genau nachvollziehen, warum da auch die Reaktionen so heftig ausgefallen sind danach. Weil es ist nämlich wirklich ein Unterschied, ob man das Spiel gesehen hat oder das so verfolgt. Wenn du dann die Zusammenfassung siehst, ne, dann ist es ja auch so, wir haben ja auch noch die Chance, das 2-0 zu machen. Ich erinnere an diesen Kopfball von Lücke und so. Es gab ja 2-3 Chancen, da das 2-0 zu machen und dann brennt vielleicht wirklich nichts mehr an. Ne?
Ja.
So, und dann kriegst du den Ausgleich, ja praktisch, wie du das beschrieben hast vom Spielverlauf in der zweiten Halbzeit, ja praktisch eine self-fulfilling Prophecy, der musste dann ja fallen, ja, der Ausgleich. Ja. Und dann kommst du sogar noch zurück, ergaunerst dir einen Elfmeter.
Ja, wirklich,
wie eine abgewichste Spitzenmannschaft, in Anführungszeichen, und ziehst im Prinzip sofort dem ganzen Stadion wieder den Stecker.
Ja.
Und selbst das reicht nicht.
Ja, und das ist halt genau das, ne? Also das wollte ich gerade sagen. Und du fängst den Ausgleich in der 72. Und dann ist ja noch Zeit. Du hast dann ja wirklich auch noch Zeit zu reagieren. So,
ja, du gehst ja sogar wieder in Führung, in Unterzahl.
Genau. Und dann, und jetzt haben wir ja noch gar nicht über die individuellen Fehler gesprochen. So,
ne? Ja, und die kommen ja jetzt erst.
Ja. Naja gut, die fangen ja mit Pieper im Prinzip schon an. So, ne?
Aber ja, mit Pieper beziehungsweise der ja dann, ja okay, klar, ne? Wir, aber guck mal, ey, wie oft haben wir in den letzten Wochen Butter bei die Fische, Notbremse oder Gegentor, Ja, hier wäre nicht vielleicht besser gewesen. Aber ey, Alter, kann man natürlich vom Sofa dann einen Tag später immer leicht sagen, in der Situation, das ist natürlich auch dein Instinkt dann, ne, du bist in der Hektik, der Ball kommt irgendwie mit so einer blöden Grätsche von Steje in den Lauf des Gegners.
Ja.
Natürlich kann man da sagen, am Ende, ne, also eine KI würde das ausrechnen und sagen, ich bleibe weg, aber das sind halt immer noch Menschen so.
Naja, und da steht und fällt halt alles mit der Erfahrung der Spieler, ne? Pieper ist halt, wie alt ist der? 23. So, ne? Ja. Und der ist jetzt nun auch noch nicht der abgewichste 30-jährige Innenverteidiger, der mit allen Wassern gewaschen ist. Aber und das ist halt,
wie das Spiel dann wohl noch lief, wie du das erzählt hast, nach 10 Minuten, ne? Ist ja noch lange nicht gesagt, auch wenn der durchbricht, gibt's immer noch Pavlenka oder dass der das Ding verstolpert oder vorbeischießt.
Das meine ich halt. Gegen den Drittligisten in der 10. Minute, lass dich's auf das 1-gegen-1 ankommen. Ey, in der 85. müssen wir nicht reden, so? Ne? Dann,
okay, aber auf der anderen Seite, es ist jetzt halt auch müßig, also es ist schwierig, da jetzt Vorwürfe zu verteilen.
Nein, das ist kein Vorwurf, du hast ja recht, das ist ja sein Instinkt, das ist ja sein Impuls, als Abwehrspieler hast du eine halbe Sekunde, um nachzudenken und dann hält er ihn fest. Na klar, darüber müssen wir nicht reden, aber es ist natürlich, als Fan, wenn du es siehst, denkst du dir, lass ihn doch laufen.
Ja, aber es ist natürlich eine klassische Lose-Lose-Situation, in die er da gebracht wird, weil wenn er wegbleibt und der ist durch und schießt das 1-0 und am Ende gewinnt Viktoria 2-0, dann sagen alle, alter Pieper, du musst den legen. Ne? Also es ist müßig. Es ist maximal scheiße gelaufen und ich kann nachvollziehen, warum da jetzt auch, und jetzt können wir das Ding ja, oder wollen wir noch dieses persönliche Vollversagen kurz abhaken bei den. Ich habe die Zusammenfassung, ich habe mir hier die Namen notiert, wer da gepennt hat bei den Gegentoren, ey, lass es uns bitte nicht. Ole sagte danach, ey, wir kriegen dreimal das gleiche Tor.
Ja, ich bin so frei, und das ist eine Kritik, mit der sie sich auch auseinandersetzen müssen, und auch ohne jetzt irgendwie zu bashen, aber ich sag dir, was Jung, Stark und Friedl bei den drei Gegentoren machen, ist halt einfach dann, sieht schlimm aus, muss man echt so sagen.
Schlimm, ey, es sieht schlimm aus.
So, und nicht ohne Grund ist Füllkrug ja auch, ich sag jetzt mal, Verhältnis, zumindest in der Deutlichkeit der Kragen geplatzt. Mit Blick auf die Tore, die wir fangen nach dem Spiel.
Ja.
Und deswegen, Mund abputzen, weitermachen. Aber was ich halt fatal finde, ist, dass du jetzt gefühlt, also auch in der Fanbubble und selbst in den Medien, ja, durch dieses Spiel und durch diese Leistung auch kadertechnisch eine Baustelle aufgemacht bekommst. Ja, die vorher für uns auch überhaupt kein Thema war. Wir waren ja bislang wirklich immer so drauf, ey, ja komm, also jetzt mal ehrlich, als Mittelklasse-Team mit dem Ziel Klassenerhalt ist diese Innenverteidigungsaufstellung doch vollkommen in Ordnung. Mit Pieper, Stark, Veljkovic, Friedl, Jung als Backup, und Grosso, der das ja auch noch spielen kann. Und auf einmal hast du nach so einem Spiel jetzt auch in der Öffentlichkeit wieder eine Debatte von Leuten, die sehr cool, Mann-like sagen. Ich stelle nur Fragen, aber
bitte,
ist diese Abwehr Bundesliga tauglich, wo ich sage, Leute, ey, jetzt macht ihr eine Baustelle auf, an einem Ort, wo schon drei Großbaustellen offen sind. So,
weißt ja, du? Und wo wir auch weiter uns die Augen zuhalten müssen, weil wir gar kein Geld dafür
haben. Ja, genau. So, und also ich bin auch nach wie vor, ganz ehrlich, ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass diese Innenverteidigung für die Bundesliga reicht und reichen muss. Die müssen einfach nur ihren Scheiß zusammenkriegen.
Ja, aber Alter, das ist wirklich schlimm. Also es sieht wirklich so schlimm aus. Und zwar halt auch sogar noch von Niklas Stark und so, der ja wirklich da für mich noch so ein Lichtblick immer war. Ja. Was der da auch spielt, ey, und was Friedel beim letzten Tor macht, Alter. Okay, lass es uns, Hashtag Verdrängungskünstler.
Abhaken.
Nicht nochmal selber geißeln. Ich habe jetzt gelesen, dass Friedel auch auf einer PK gesagt hat, er weiß das und so, und auch die öffentliche Kritik von Fritz, er hat ja recht, bla bla bla, und er ist, also auf jeden Fall ist der öffentliche Druck auf ihn gewachsen, auch als Captain, ja, und es war, was auch zu lesen war, ich glaube, und da war auch Quelle Friedel, Aussage auf dieser PK-Krisensitzung vor Kane, ja, schrieb die Bild, glaube ich. Ich habe mich mit den anderen Innenverteidigern mal zusammengesetzt und wir müssen mal reden.
Ja.
Was hältst du denn von so einer Aussage?
Also ich vertraue nach wie vor wirklich fest darauf, dass diese Mannschaft intern im Positiven wie im Negativen absolut intakt ist. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft und die Verantwortlichen die Worte von Füllkrug direkt nach dem Spiel richtig einzuschätzen wissen. Ja. Ne, weil ich glaube, Füllkrug hat sich auch in der Vergangenheit, auch in der zweiten Ligasaison, war der sich nie zu schade dafür, auch öffentlich mal zu sagen, ey, ja, und darüber haben wir damals auch gesprochen, das ist ja dann auch irgendwo ein reinigendes Zeichen zu setzen, so ein bisschen für Reibung zu sorgen, weißt du, um dafür auch zu sorgen, dass solche Sachen nicht unter den Teppich gekehrt werden. So, deswegen glaube ich im Grundsatz erstmal, dass die intern einen Ton finden, der nicht dafür sorgen wird, dass da irgendwie Fronten entstehen oder Gräben ausgehoben werden, so, ne? Wie das dann intern läuft, keine Ahnung, aber ich würde jetzt einfach erstmal auf die Heilungsmechanismen vertrauen, die wir in der Vergangenheit bei Werder in diesem Team immer wieder haben beobachten können. Und das war zumindest, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Pfeifen im Walde, aber es war zumindest die Erkenntnis, dass nach erschreckenden Leistungen immer die jetzt erst recht Mentalität durchkam und im Folgespiel eine gute Leistung dabei rumkam. Ich sage nicht, das ist dann Gewinn, aber dass man zumindest gesehen hat, okay, sie haben verstanden, dass das letzte Spiel scheiße war und sie geben sich jetzt ganz besonders Mühe, war immer mein Eindruck in der letzten Saison. Hatten wir mehrfach. Und das ist, davon gehe ich jetzt erstmal aus, dass es genau das ist. Ja, sich intern zu besprechen, weil das muss man dann auch sagen. Die Dinge, die da in der Innenverteidigung passieren, ja, und warum die passieren, das ist ja was, worüber du intern reden musst, weil das sendet einfach ein fatales Signal nach außen. Ja, und du musst Leute wie Stark und Friedel und Jung in so, du musst die fragen, du kannst das doch besser, warum ist dir das passiert? So. Ja. Und dann finde ich es auch richtig zu sagen, lass uns da intern mal drüber reden. Das muss ja nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber das intern zu besprechen halte ich für absolut wichtig und notwendig.
Absolut, also sonst musst du gar nicht in die Saison gehen, wenn du dazu nicht in der Lage bist. Aber ich bin da komplett bei dir. Ich hatte nämlich auch, das war nämlich auch so ein bisschen, was ich Positives rausgezogen hatte dann, dass ich dachte, okay, nach diesem enttäuschenden Spiel haben sich alle vor den Mikrofonen nicht so richtig im Griff, sondern sprechen frei von der Seele weg so. Ja. Aber die Reaktion, die dann auch von Friedel kam, ja, und wir setzen uns zusammen, ja, und es stimmt ja, was die Stürmer sagen, da kam jetzt auch von Friedel nicht irgendwie, nee, verteidigen fängt beim Neuner an, ne, sondern da war halt schon so ein bisschen dieses Ertappt-Gefühl, und das ist ja auch schwer zu leugnen, wenn man sieht, wie er da vor dem dritten Tor, also wirklich wie so ein 14-Jähriger, versucht, den Gegner zu stellen, das ist ja wirklich, also gut, Slapstick. Müssen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Aber ich stimme dir zu, diese Selbstheilungskräfte, ne, was ja auch in dieser Werder-Doku, in diesem Zweitliga-Jahr auch so krass war, ne, dass sie es wirklich immer wieder geschafft haben, sich dann auch offen die Meinung zu sagen und zu sagen, Alter, ich will dir nicht auf den Pimmel treten, aber du siehst selber, Digga, du merkst selber, das geht so nicht. Wir rennen hier 90 Minuten für dich und dann, du bist der verdammte Kapitän, also ich projiziere das jetzt mal auf das dritte Tor, ne? Wir rennen hier 90 Minuten in Unterzahl und dann machst du sowas. Hm. Ja? So. Und dass da eine Einsicht ist und dass man sich da zusammensetzt und dass man sich auch nach diesen öffentlichen Vorwürfen, nach diesen medialen Ausrutschern in Anführungszeichen, die dann natürlich auch noch aufgebauscht wurden, dass man sich danach intern nicht zerfleischt, sondern wirklich den Eindruck macht, okay, es geht ja um die gute Sache.
Ja.
Ne? Das hat mir zumindest ein bisschen Hoffnung gemacht, muss
ja,
ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das beantwortet, also ich finde halt, oder das finde ich halt dann so erschreckend, ne? Du hast halt im gesamten Umfeld dieses Spiels, sowohl davor als auch danach, so komische Werder-untypische Störfeuer und Störgeräusche gehabt, die mich wirklich gewundert haben. Also klassisches Beispiel ist ja, huch, Gruev ist nicht im Kader.
Ja.
Ja, das ist so eine Sache, der Typ hat, glaube ich, in der vergangenen Saison jedes einzelne Spiel im Kader. Ja. Und Werner galt bislang als absolut großer Fan und dann machen sie das mag ja Gründe haben, ja, dass der nicht im Kader war. Verletzt ja, war klar, er jedenfalls nicht. Gründe. Aber es wird halt im Vorfeld des Spiels, kommt das alles auf den Tisch. Der ist nicht dabei, der ist aber auch nicht verletzt. Dann kommt die Bild mit der Spekulation, der wechselt bald, ja. Und dann werden Werner und Fritz nach dem Spiel in diese Situation genötigt, in die selbstverschuldete Situation genötigt, zu erklären, was denn da schiefgelaufen ist. Und das ist natürlich unter dem Eindruck eines Pokalaus gegen den Drittligisten hat das nochmal ein anderes Gewicht. Und dann fangen die halt an, so rumzueiern und so dünnhäutig zu reagieren.
Ja, aber ganz ehrlich, ja, aber was heißt dünnhäutig zu reagieren? Also da haben Medien und auch Social Media irgendwelche Leute den Eindruck erweckt, mit Ilja Grujev hätten wir dieses Spiel gewonnen. Das ist natürlich ein Witz.
Ja, nein, darum geht's natürlich nicht.
Der war zwar letztes Jahr immer im Kader, aber der war ja nun alles andere als eine prägende Figur, mit dem das Spiel von Werder Bremen steht und fällt. Ja, so, und es kam dann ja die Erklärung danach, er hat halt einfach schlecht trainiert und wir haben ja nicht umsonst uns mit einem Sechser verstärkt, weil wir da bessere Leute haben wollen und den mussten wir dann auch auf die Bank setzen. Das war dann ja praktisch die offizielle Begründung, dass Linen mitgenommen wurde und Grujev zu Hause blieb. So.
Ja, finde ich halt einfach einen wenig souveränen Umgang, weil ich finde, dass genau das, ja, wäre in, nach meinem Verständnis die Kommunikation gewesen, die du bringen musst. Ja,
ja, aber das ist doch nach so einem Pokal aus, ist das doch eine völlig nebensächliche Frage, ob Ilja Grujev dabei ist oder nicht.
Ja, wenn du damit souverän umgehst, bin ich bei dir. Aber wenn du dann halt anfängst, so komisch zu reagieren und war so klar, dass diese Gerüchte aufkommen und die Antwort auf die Frage, warum war Grujev nicht dabei, weil er schlecht trainiert hat, die kam nämlich nicht nach dem Spiel, sondern die kam einen Tag später. Und nach
ja
dem
gut, okay, aber da hatten natürlich auch verschiedene Medien schon verschiedene andere Begründungen erfunden, wie der befindet sich in Vertragsverhandlungen und so weiter.
Ja, aber
ich bin grundsätzlich bei dir, aber ja, okay.
Nee, weißt du, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, weißt du, ganz ehrlich, als PR-Abteilung, ja, weißt du, oder als Werder-PR-Abteilung, weißt du doch ganz genau, dass Grujev ist übrigens nicht im Kader vor dem Spiel Fragezeichen aufwirft. Ich stelle mir einfach die Frage, warum du das nicht kommunizierst, als aus sportlichen Gründen ist der nicht dabei. Ja, Werder hat aber sich dazu entschlossen zu sagen, der ist nicht dabei und das aber nicht zu begründen. Dass dann Spekulationen ins Kraut schießen, ist doch klar.
Ja, aber haben Sie das denn bei Bomb begründet oder bei Jinma?
Naja, aber das sind ja auch ganz andere. Grujev, da kommen wir wieder an den Punkt. Grujev war letztes Jahr immer ein Startelf-Kandidat und jedes Mal im Kader. Das ist ja noch ein anderer Schnack als ein Bomb und ein Jinma.
Okay.
Egal. Ja, also, aber in der Außendarstellung wirkte das einfach dann auch unter dem Eindruck der Niederlage wirkte es einfach dann irgendwie fahrig, fand ich so. Ja. Und das, aber es mag auch meiner Frustration geschuldet gewesen sein. Keine Ahnung.
Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, Werder war ein bisschen überrascht von diesen teils hysterischen Reaktionen.
Ja, das kann gut sein, ja.
Pokal aus. Man hatte ja wirklich den Eindruck, dass für viele, also als sei das die größte Überraschung der Welt, dass Werder Bremen in der ersten Pokalrunde ausscheidet. Ja, so als würde da jetzt die Welt untergehen, als sei stünde jetzt der Abstieg fest und so.
Ja, unrühmlicher Rekord des Jahrtausends. Wäre das mittlerweile die Mannschaft, die am meisten in der ersten Runde ausgeschieden
ist. Ja, aber wir sind der Bundesligist, der am häufigsten in der ersten Runde ausgeschieden ist.
Ja, gut.
Ja, so, dafür musst du auch erstmal Bundesligist sein, um so auch, um in dieser Tabelle zu führen, ja. Und es gibt genauso eine Statistik. Wir sind nach Bayern München die erfolgreichste Pokalmannschaft, die im Schnitt immer am weitesten gekommen ist und die meisten Titel geholt hat.
Du unerschütterlicher Optimist.
Ja, entschuldige bitte. Ja, ist okay. Aber das ist halt verdammt nochmal Werder Bremen. Wir 3 Jahre Erstrunden aus und dann Halbfinale. Das ist doch immer der gleiche Ablauf. Und, dann nimmt man eine Statistik. Wir sind, niemand ist so oft ausgeschieden. Ja. Klar, aber RB Leipzig spielt auch erst 5 Jahre Bundesliga, gefühlt. Die hatten erst 5-mal die Chance, in der ersten Runde auszuscheiden. Das ist bei uns ein bisschen häufiger. Wir
standen aber auch 4-mal im Finale.
Ja, okay. Man kann das natürlich vergleichen. Ich glaube, einige vergleichen uns mit sowas. Dann kann man natürlich auch nur verlieren. Ja. Aber es gibt, wie gesagt, genauso die Statistik. Wir sind nach Bayern die zweiterfolgreichste Pokalmannschaft der Bundesliga, also aller Zeiten, sag ich mal. Aller Zeiten. Ich weiß nicht, was den Leuten lieber ist. Wollen wir lieber jedes Jahr unspektakulär in Runde 3 in Regensburg rausfliegen oder was? So, da muss man sich doch aber...
Ja, ich weiß...
Rant-Opa. Ja. Aber so ein bisschen Krisenresistenz muss man schon mitbringen als Werder Bremen-Fan.
Ja, aber als jemand...
Denn auch dieses Jahr, da werden noch mehr solche... Also wir werden noch häufiger auf die Fresse kriegen.
Ja,
und wir werden auch,
Thomas,
dieses Jahr gegen den Abstieg spielen und auch nächstes Jahr noch gegen den Abstieg spielen.
Ja, das ist,
da müssen
da hast
sich
du ja
viele
recht.
Auch noch dran gewöhnen. Tut mir leid.
Da hast du ja auch recht, ja. Aber ich verkenne es auch niemandem, nach einem Keita-Kovnatski-Transfer-Sommerbeginn eine Vorfreude zu haben, die damit beginnen sollte, die Standardaufgabe Viktoria Köln zu erledigen, bevor man dann das Highlight des Saisonauftakts Bayern München bekommt und dass nun ausgerechnet Viktoria Köln gleich der erste Stolperstein ist, der, dass das Leute runterzieht, kann ich nachvollziehen. Wie man darauf reagiert, ist nun mal wieder was anderes, ja. Aber dass das halt eben dann schon auch ein Downer ist, das ist doch nachvollziehbar.
So. Ja, na klar, es ist ein Downer und wem geht's denn bitte anders?
Ja.
Also uns hat das ja auch keinen Spaß gemacht. So, ja. Aber es ist halt einfach ein bisschen too much in alle Richtungen.
Ja.
Also wenn wir jetzt Cater verpflichten und Dux halten können, heißt das nicht, dass wir um die Champions League mitspielen. Wir bleiben verdammt nochmal erstmal ein Abstiegskandidat.
Ja.
Ja. So. Und wenn wir jetzt in der ersten Pokalrunde ausscheiden, auch noch unter Umständen, Unterzahl und so weiter, ich will das nicht schönreden, das war eine Katastrophe, das hast du mir gerade nochmal erklärt. Ja. Inklusive Coachingfehler und miese medialen Auftreten danach. Aber auch das bedeutet nicht, dass jetzt die ganze Saison kaputt ist.
Nein,
das bedeutet
nicht.
Auch nicht, dass der Trainer gescheitert ist.
Nein,
und dass man
nicht.
Das Stadion abbaut und den Verein umbenennt.
Ja.
Ja, und irgendwo ins Internet rotzen, Baumann raus, Füllkrug verpiss dich. So, ich sag mal, geht's eigentlich noch?
Ja, da bin ich auch bei dir. Aber
jetzt habt ihr mir meinen Pokal kaputt gemacht. Ich hatte so ein, jetzt muss ich ja die Auslosung gar nicht mehr gucken. Jetzt habt ihr mir mein, denk mal, Alter.
Ja, okay, aber auf der anderen Seite,
geht aber, auch
aber
nicht.
Auf der anderen Seite sich dann auch über diese Automatismen, die es ja auch schon seit Jahren auch in der Werder-Bubble gibt, ja, sich dann jetzt jedes Mal wieder aufs Neue drüber aufzuregen, okay, also die Wahrheit liegt ja in der Mitte, ja, frustrierend, ja, dass wir in der ersten Runde gegen den Drittligisten aussteigen, ja. Ein echter Downer in der Vorfreude auf die neue Saison, ja, auch unter dem Eindruck, dass jetzt die Bayern zu uns kommen, macht das nochmal einen ganz anderen Streifen in der Hose, ja, aber ich bin da im Grundsatz bei dir, ne? Die Saison hat noch nicht mal angefangen, jetzt mal die Kirche im Dorf lassen und mit Blick auf das Viktoriaspiel wird der Titel zum Programm, ja. Verdrängungskünstler.
Es ist aber auch nicht alles gut, ne? So will ich das, ich will das hier jetzt nicht irgendwie alles schönreden, im Gegenteil. Was mir aber viel mehr Sorgen macht, und wenn man mal ein bisschen dann halt auch vielleicht mal in die Sachkritik reingeht, ja, ohne in Panik zu verfallen, ist zum Beispiel, mich mal interessieren, wie du das siehst, ist, dass dieser Plan auf 3-4-3 umzustellen und so und das einzustudieren und das irgendwie als zweites System zu etablieren, das sehe ich ehrlich gesagt null. Also das macht mir Sorgen,
aber das,
dass ich da keine Automatismen sehe, keine...
Aber ich glaube...
Ja, und auch noch nicht mal die richtigen Spieler dafür.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch ein Fragezeichen, aber im Grundsatz ist ja das 3-4-3, ja, würde ja mutmaßlich seine Stärken erst richtig ausspielen und zum Tragen bringen, wenn die Leute, die dafür vorgesehen sind, auch wirklich fit und auf dem Platz sind. Also Cater, Weiser, ja, das sind ja alles Leute, die waren jetzt gar nicht dabei. Du hast quasi ein System versucht zu spielen, wo du Schlüsselpositionen mit Spielern besetzt hast, die dafür eigentlich nicht vorgesehen sind.
Ja, und das, sowas macht mir eher Sorgen, weißt du?
Ja.
So, das macht mir Angst. Also auch, also wie willst du denn da jetzt rechts, also ein Weiser wird spielen gegen Bayern, ja, er wird ja auch schon wieder eingewechselt, aber der wird natürlich keine 90 Minuten da auf dem Flügel gegen Coman oder Sané verteidigen oder gegen Gnabry. Was machst du denn da dann? Ja. Ne? Und weiß ich nicht, da, sowas macht mir eher Sorgen.
Ja, da können wir ja bei Rate die Aufstellung mal drauf gucken. Da, ich glaube nämlich, dass das Folgen haben wird, aber gut, da reden wir nachher nochmal drüber.
Ja, was heißt nachher? Wie lange hast du denn eigentlich noch Zeit?
Ja, also sagen wir mal so, noch so viel, dass ich mir fest vorgenommen habe, das jetzt nicht wieder zu einer 1:30 Folge ausarten zu lassen, wie das letzte Mal. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen ganz in Ruhe weiterflowen lassen, alles gut. Deswegen, also ich glaube halt wirklich, dass das Fragezeichen, was du da über dem Kopf hast, absolut berechtigt ist, warum das 3-4-3 da jetzt überhaupt noch keine Automatismen zeigt und auch überhaupt nichts Gelerntes zeigt. Aber mal ehrlich, das 3-4-3 wird gegen Bayern auch nicht auf den Platz kommen, oder?
Nee, besser nicht.
Ja, besser nicht. Ja. Ich bin mal in der Tat gespannt, ob Linen dann eine Option schon ist.
Linen?
Er selbst vernuschelt das so komisch. Nennen wir ihn Linen, können wir auch gerne, ja.
Wir wollen es nicht nochmal 90 Minuten lang falsch machen. Vielleicht nennen wir ihn Ewald.
Ja, genau. Oder
Ewald Linen.
Oder Lini oder egal. Linen. Bleiben wir bei Ewald. Ist gut.
Sense.
Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, weil man hört, gerade auch von den Reportern, beispielsweise der Deichstube und so, die ja das Training regelmäßig beobachten, dass er sich da wohl gut anstellt, ne? Und auch sehr schnell auch schon zwischenmenschlich im Team drin ist, eine Frohnatur ist. Und wenn seine Attribute, die er für Werner in das System mit einbringen soll, wirklich so eindimensional zu beurteilen sind, wäre das ja eventuell wirklich eine Option, zu sagen, okay, mach mal deine Defensivarbeit im defensiven Mittelfeld, erober den Ball und gib ihn einfach nur an den nächstbesten Mitspieler, der in deinem Umkreis steht. Ja. Könnte eine Option sein, weil die Option, die wir gegen Viktoria Köln gesehen haben, die würde uns gegen Bayern mutmaßlich innerhalb der ersten 15 Minuten sowas von um die Ohren fliegen. Deswegen möge er da bitte einen etwas risikoärmeren Weg finden.
Tja, ja. Wollen wir zum Bayern-Spiel gucken? Ey, wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist ja auch die Saisonstartfolge. Ja.
Ja.
Wir müssen ja auch zumindest noch bis zur Winterpause so ein paar Prognosen sollten wir schon mal abgeben. Ja.
Unter dem Eindruck des DFB-Pokals wird das eine große Aufgabe.
Okay, meine steile These Nummer 1, wir werden im Pokal nicht weit kommen
dieses Jahr. Du Fuchs. Ja, aber die wirst du in der Winterpausenfolge wirst du das nicht hereinziehen und sagen, tja, da habe ich ja recht gehabt.
Nee, das baue ich
in irgendeine Punkt für mich.
In irgendeine Jeopardy-Frage baue ich das ein. Wollen wir so eine kleine Saisonprognose wagen schon mal?
Du hast mir versprochen, dass du dir Kategorien überlegst und ich mir dann in der Folge Gedanken zu mache. Da bin ich dir sehr dankbar für. Da würde ich gerne drauf zurückkommen, auf diese Option.
Okay, wollen wir das zusammen überlegen jetzt?
Ja, gerne.
Okay, also fangen wir mal ganz platt an, ne? Bis zur Winterpause. Ja. Auf welchem Tabellenplatz stehen wir?
Das ist wirklich, also da tut mir jetzt dieses DFB-Pokalspiel wirklich weh, ne? Weil das halt meinen kompletten Glauben an, wir sind auf einem guten Weg, irgendwie, ja.
Trotzdem, mein Freund, muss ich sagen, mit dieser Frage hättest du bei Prognosen rechnen können.
Ja, das stimmt. Sagen wir mal so, ich nehme ja jedes Jahr auch immer an der Tipprunde vom Eisen, von der Kneipe Eisen in Bremen im Viertelteil. Und da mussten wir auch die Tabelle nach dem 16. Spieltag nach dem 16. tippen, weil der 17. ja im neuen Jahr ist. So, und da habe ich Werder, glaube ich, auf dem 9. oder auf dem 10. getippt. Mhm. Also Safe Bet irgendwie. Das ist
eine total interessante Geschichte, aber wie tippst du denn hier?
Naja, warum sollte ich es hier anders machen, das ist ja, also, ist ja nur in sich schlüssig, wenn ich dort der Meinung bin, dann hier auch der Meinung zu sein.
Und was war das jetzt? 10.
Ich sag 10, ja.
10. Okay. Ich schreibe das auf, ne?
Ja, was würdest du denn sagen?
Schlechter.
Echt?
Ja. Okay. Ich glaube eher, dass die Saison andersrum laufen wird als die letzte, dass die Hinserie die schlechtere wird und die Rückrunde die bessere. Ich sage.
Du meinst die Rückrunde, die damit anfängt, dass Naby Keita beim Afrika Cup ist?
Und dann zurückkommt.
Ja, okay.
Ich sage Platz Hinrunde, Platz 14.
Uiuiui, okay. Mhm.
Ja.
Oh, schmerzhaft.
By the way, hast du Manu Thiele, sagt dir was, ne?
Nicht direkt.
Fußball-YouTuber war dann beim ZDF-Sport und hatte da, ja, im Prinzip.
Ich google den gleich mal.
So ein Vlog. Der hat Saisonprognose gemacht, Abstiegskampf, Tipp Werder auf dem Relegationsplatz.
Oh, echt?
Ja, hinter Heidenheim.
Hat er das abgegeben nach dem Pokal oder vor dem Pokal?
Vor dem Pokal.
Echt?
Oder? Nee, nach dem Pokal, ja, okay. Entschuldigung.
Nach dem Pokal. Weil ich glaube ehrlich gesagt glaube ich, dass ganz viele Experten vor dem DFB-Pokal Werder deutlich, deutlich besser getippt hätten.
Ja.
Ja, okay, aber entschuldige. Wer schießt?
Experten wie du. Wer schießt die meisten Tore in der Hinrunde?
Ich habe den Unterton gehört, Arsch. wer schießt die meisten Tore?
Ja.
Marvin Ducksch.
Ducksch.
Was würdest du sagen?
Ich würde Füllkrug tippen, aber ich weiß nicht, ob der da ist noch.
Yes.
deswegen sage ich, ach komm, dann sage ich Kownacki, damit wir uns unterscheiden.
Ja, okay. Aber eigentlich denkst du auch Ducksch.
Eigentlich denke ich Füllkrug,
okay.
Wenn der bleibt. Wer wird der MVP? Unser wertvollster Mann bis zur...
Boah, das ist eine echt gute Frage.
Dann, wenn du jetzt sagst, Pavlenka, weiß ich, wo die Reise hingeht.
Würde wahrscheinlich eher dein Tipp sein, gemessen an dem Tabellenplatz, den du getippt hast. Ich würde sagen, MVP wird... Oh, oh, das ist schwer, Mann.
Wir stellen die Frage zurück.
Ja, okay.
Wer wird die positive Überraschung der Hinrunde?
Senne Linen. Bin ich fest von überzeugt. Wird uns komplett wowen, glaube ich.
Entschuldige, muss ich auch.
Ja.
Muss ich mich anschließen.
Ja.
Wie viele Spiele macht Naby Keita bis zur Winterpause?
Ich sage 9.
Okay.
Und du? 3.
Nee, 12.
Okay.
Der kommt und...
Und schießt uns auf Platz 14.
Nee, glaube ich nicht, dass das so ein Dauerpatient wird.
Ja, okay.
Wer wird der MVP? Das weiß ich auch. Ich weiß es ehrlich gesagt auch noch nicht. Wir stellen die Frage mal zurück.
Lass uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Wer hat denn das Potenzial? Also wenn er 12 Spiele macht, hat Keita auf jeden Fall das Potenzial, MVP zu werden.
Ja.
Wenn er wirklich 12 Spiele machen soll. Ne? Also dann.
Hast du recht. Und er könnte der Gamechanger werden. Ich sag Keita.
Ja. Ja, aber also fände ich dann logisch. Ich habe halt Schiss davor, dass er Glasknochen hat. Mhm. Aber damit wir uns da unterscheiden, würde ich sagen, MVP wird für uns, dann bin ich konsequent Senne Linen.
Okay. Haben wir das auch erledigt? Ich sag mal, wir waren bei Saisonprognosen auch schon mal euphorischer mit mehr Kichern und ja. Oh, das wird so toll und der. Ja, Mann, ey, Victoria hat uns echt den Zahn gezogen.
Wirklich den Zahn gezogen.
Muss ich wirklich sagen. Das zieht mich immer noch so ein bisschen runter. Selbst jetzt bei der Aufnahme irgendwie denke ich so, der Mann.
Ja, aber das ist ja auch absolut legitim. Also ich meine, das ist bildet ja unsere Stimmung jetzt auch ab nach dem Köln-Spiel. Aber jetzt nochmal eine andere Frage, weil das ist ja dann etwas ein weiterer Punkt, wo ich sage, das könnte man in der Außendarstellung mindestens mal hinterfragen. Ja, wir haben ja jetzt auch mit Blick auf den Verkauf von Lee Buchanan oder auch Niklas Schmidt, ja, im Laufe der Transferphase immer wieder die Aussage gehört, ja, also wenn wir abgeben, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, ja, dann kommt sofort Ersatz. Für Lee Buchanan ist jetzt auch, war es gefühlt 3 Wochen nach seinem Verkauf, kein Ersatz da. Ja. Für Niklas Schmidt Senne Linnen ist jetzt kein 1:1 Ersatz, sondern es ist halt eine Verbesserung auf einer Position, auf der Bedarf war. Was glaubst du, gibt's noch Transfers und wenn ja, wie viele, beziehungsweise was wird der erste Transfer sein?
Also der letzte Stand jetzt der offiziellen Mitteilung war ja erst, wir suchen doch für beide Außenbahnen.
Mhm.
Ja, und jetzt ist ja aktuell das Wording eher links. LV auf jeden Fall und rechts, vielleicht mogeln wir uns so durch mit Birky. Für mich hat dieses Experiment da mit Birky nicht funktioniert, auch wenn er, ich sag mal, von den Verteidigern ja seltsamerweise noch am stabilsten wird.
Der Einäugige unter den Blinden.
Ja, aber wirklich am wenigsten individuelle Fehler gemacht hat zumindest. Ja. Aber Weiser und Birky, ja, habe ich mich in der letzten Folge schon drüber ausgelassen, finde ich extrem risky, so in die Saison zu gehen.
Aber Bittencourt ist ja auch noch eine Option, ne?
Ja, ich denke mal auch, es wäre mir auch lieber den da auf rechts gegen Bayern zu sehen. Aber da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber grundsätzlich zu den Transfers, ne? Ich glaube, links kommt auf jeden Fall noch einer. Da brauchst du musst noch jemanden holen. Und es ist ja auch, das Team ist ja noch nicht fertig. Haben wir uns auch schon drüber unterhalten. Wenn du so einen Typen wie Cater holst, der so Steckpässe spielt und so, dann brauchst du halt auch jemanden, der da hinterher rennt. Und am besten einen über außen. Wenn du mit drei Innenverteidigern spielst, dann ist ja auch dein Ziel, dann mit den Druck zu machen über die Außen, mit den Außenverteidigern, die dann halt auch offensiv ihre Stärken haben müssen. Hat Jung nicht. Mhm. Ja? Also links fehlt uns da sozusagen diese Waffe, auch jemanden, den Cater so ins Spiel bringen könnte mit seinen Qualitäten.
Mhm.
Also ich gehe fest davon aus, dass links noch jemand kommt. Dieser Dauerpoker, Balotouré und so weiter, ich denke, da geht's aktuell um Geld. Ich glaube, was das große Problem ist, ist immer noch, dass sie immer noch nicht wissen, was ist mit Füllkrug.
Mhm.
Geht Füllkrug, hast du natürlich auch bei den Neuverpflichtungen ganz andere finanzielle Möglichkeiten.
Ja, aber das Fenster schließt sich natürlich langsam, ne? Und wenn Füllkrug gehen sollte, das wäre ja ehrlicherweise sportlich der Worst Case. Weil dann musst du ja wirklich schnell reagieren können und dann...
Ja. Aber du hast es ja nicht in der Hand. Das entscheidet ja nur Füllkrug.
Ja.
So, und von dessen Entscheidung hängt ja alles ab. So, und das heißt, du musst... Notfallpläne, du musst dir darüber im Klaren sein, wenn er geht, oder machen wir andersrum, wenn er bleibt, weißt du, du hast noch ein Budget übrig, ich sag mal ins Blaue, du hast noch ein Budget übrig für Neuverpflichtungen von 4 bis 5 Millionen, dann müsste aber noch Krujew gehen oder so, dann sind es vielleicht noch 6.
Mhm.
Ja, Zahlen sind jetzt wirklich in den Raum geworfen.
Ja.
So, und du weißt, okay, ich habe hier mit Balotouré, den könnte ich holen, der kostet mich im Paket das und das, mit Vertrag, Laie, 5,5 Millionen ist die Kohle weg.
Hm.
Kriege ich keinen Rechtsverteidiger mehr. Ja, einfache Rechnung. Lücke bleibt, du hast eine Baustelle, eine riesige Baustelle nicht geöffnet, aber du hast für die anderen Baustellen halt auch nur noch ein bisschen Sand zum Zuschaufeln übrig. So, wenn Lücke geht, aber hast du ja plötzlich vielleicht noch ein Budget von 10 Millionen, 11 Millionen, die du ausgeben kannst. Das heißt, du müsstest nicht zwingend gamblen mit einem Balotouré, ja, sondern du hättest vielleicht noch jemanden anders auf dem Schirm, der dann vielleicht 6,5 kostet, aber halt wirklich auch die Granatenverstärkung ist. Und weniger Wundertüte, als es vielleicht ein Balotouré ist.
Hm.
Oder du holst Balotouré und kannst sagen, ich habe dann jetzt aber auch noch 3,5 für einen rechten Verteidiger. Oder ich brauche noch die 3,5, um noch einen Stoßstürmerersatz für Füllkrug.
Aber wir reden über 15 Tage, ne?
Ja, aber damit, worüber spricht, also wie ist die Situation von Baumi? Solange du nicht weißt, welches Budget habe ich vielleicht übermorgen, ist es natürlich auch schwierig dann, schnell irgendwie dann die erstbeste Möglichkeit zu verpflichten, weil du dich halt ärgern könntest. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber weißt du, die Frage ist, die ich mir halt stelle, ist, wenn du da den abgebenden Vereinen gegenüber halt eben weiter versuchst, auf Zeit zu spielen, läufst du natürlich auch mit jedem weiteren Tag Gefahr, dass die irgendwann sagen, ey, wisst ihr was? Fasst uns an die Füße. Ja?
Exakt.
An euch verkaufen wir nicht mehr. Und dann stehst du auf einmal irgendwann mit Hose runter da. So.
Richtig. Ja. Aber das Problem haben ja, so geht's ja vielen Vereinen im Moment noch. Und wir hängen halt wirklich daran, was macht Lücke.
Ja.
Ne? So. Und da ist Schnelligkeit nicht immer besser. Man muss da halt auch ein bisschen Nerven bewahren, wenn man am Ende, also das ist, es ist halt, Werder muss halt hochpokern.
Aber bist du da nach wie vor der Meinung, dass das Lücke derjenige ist, der da derjenige ist, der alle auf, der da alle am langen Arm verhungern lässt?
Ja, wer denn sonst?
Naja, könnte ja auch sein, dass das Lücke längst signalisiert hat, ey, ich verlängere bei euch, ich will hier bleiben. Und Baumann aber noch sagt, naja, aber eigentlich wollten wir und müssten wir.
Aber
und,
welchen Grund sollte es denn geben, das dann nicht zu, dieses Dauerthema dann nicht zu beenden? Welches Interesse hat denn Werder Bremen, diese Nummer, diese mediale Nummer weiter am Wabern zu lassen, wenn sie da eine Unterschrift runtersetzen könnten und alles wäre gut?
Naja, nee, genau, also deswegen, ne? Die Frage ist ja, ob dieses kolportierte neue Angebot an Füllkrug, Stichwort Spitzenverdiener mit 3 Millionen, garantierte Zusage noch bis zum 1.9. wechseln zu dürfen und gesprächsbereit zu sein und den Kontrakt aber zu verlängern, warum Füllkrug das nicht erstmal annimmt, wenn er dann sowieso die Option auch hat zu sagen, ja, dann...
Das kann ich dir nicht sagen, aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass bestimmt nicht Werder ein Interesse daran hat, dieses Thema zu.
Ja, das, genau, das ist ja die Frage, die ich gestellt habe. Das ist ja, also das ist, finde ich.
Warum sollten die das weiterlaufen lassen?
Nee, ja, da bin ich, da wäre ich dann wahrscheinlich bei dir. Ja, genau.
Also wie denn sonst? Also alles andere macht ja keinen Sinn.
Naja, gegen
Zumal Werder dann ja die Planungssicherheit hätte und wüsste, okay, wir haben jetzt noch 6 Mio und keinen Cent mehr oder so.
Ja, gut, gegen Bayern wird er auf jeden Fall noch da sein.
Ja.
So, deswegen lass uns doch mal auf Rate die Aufstellung gucken. Bin ich mal gespannt, was da von dir kommt, wie Werder das spielt.
Alter, das finde ich extrem schwierig.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fang du mal an.
Okay. Also Pavlas im Tor gehe ich von aus. Ich glaube, dass wir in der Innenverteidigung kannst du ja im Prinzip würfeln. Die haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Ich glaube allerdings trotzdem, dass er mit Stark und Pieper auf jeden Fall spielen wird. Oder warte mal, oder nee, ich glaube, er spielt Stark, Veljkovic, Friedl. Glaube ich wirklich. Mhm. Und Friedl auch wieder als Captain. Jung auf links. Ich glaube, dass Weiser erstmal auf der Bank sitzen wird und er mit Leo startet. Auf rechts. Mhm. Mhm. Ich glaube, dass er mit Grosso startet und mit Steje und Schmied und im Sturm mit Duxch und Füllkrug. Und es werden wieder einige Leute im Internet komplett ausflippen, dass er mit der mehr oder weniger gleichen Elf wie im letzten Jahr spielt. Was glaubst du denn?
Ja, ich glaube auch an 3-5-2. Ich glaube auch, dass er mit Veljkovic spielt.
Mhm.
Und mit Pieper erstmal auf der Bank sitzt. Friedl hat den Kapitänsbonus, Friedl hat was gut zu machen, genau. Friedl hat große Worte gemacht jetzt in der Woche, Friedl muss liefern, der wird spielen. Links Jung, wir haben keinen anderen, ich glaube, dass er rechts mit Weiser startet.
Okay.
Ich glaube, dass auf der 6 Linnen spielen wird.
Okay.
Von Anfang an. Dass auf der 8 dann Steje und Leo spielen.
Aber okay, und, aber was passiert dann, wenn es so kommt, wie du gesagt hast, Weiser reicht nicht für 90 Minuten, dass er dann irgendjemand auf die 8 bringt und Leo zurückzieht?
Entweder bringst du Schmied auf den Flügel oder Leo während des Spiels rechts.
Ja, okay.
Oder Leon Opitz muss Coman ausschalten.
Und im Sturm?
Duxch Füllkrug.
Ja, ne, da erwartet uns, glaube ich, keine Überraschung.
Ja.
Und was glaubst du, wie es ausgeht?
Wir haben ja, man denkt immer, es gab immer Arschvoll, aber Arschvoll von Bayern gab es immer auswärts. Zu Hause sind die letzten Spiele, waren alle relativ knapp, nie höher als 2 Tore Unterschied.
Du glaubst, dass es diesmal auch wieder so sein wird?
Nö, das habe ich nicht gesagt.
Touché.
Deswegen. Ich weiß nicht, Bayern ist natürlich auch noch eine Wundertüte, ne? Also dadurch, dass die jetzt natürlich im Supercup so auf die Fresse gekriegt haben, ihr persönliches Viktoria Köln erlebt haben gegen Leipzig 0-3, werden die natürlich echt, also ich habe ein bisschen Angst, dass wir dafür den Arsch voll kriegen.
Ja, genau.
Es wird für Kane das erste Spiel, die ganze Welt wird zugucken. Mhm. Ja, die haben schon Druck. Ja. Muss man sagen. Auf der anderen Seite, sie haben immer noch keinen Torwart. Ne? Mhm. Heute irgendwo Bildüberschrift habe ich gelesen, irgendwie Geheimvorwürfe, Tuchel pöbelt Kimmich an und so. Also das stimmt auch wenig bisher. Ne? Mhm. Das muss man halt auch sagen, dass das jetzt nicht irgendwie eine Ubuntu-Truppe ist, die sagt so und jetzt wir als Rudel zerlegen jetzt Werder Bremen. Mhm. So ist das nicht. Ne? Die sind alle viel mit sich selbst beschäftigt. Und da ist ja auch noch viel Bewegung im Kader. Stichwort Goretzka und so weiter.
Du redest dir doch wieder Mut zu.
Ja, natürlich tue ich das. Ein bisschen Verdrängungskünste.
Ja. Ja?
Auf Anraten unseres Therapeuten, du erinnerst dich.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist da natürlich, glaube ich, so ein gewisser Professionalitätsmodus, in den die schalten können und müssen,
ja,
um sich nicht nochmal zu blamieren und zumindest eine, mindestens eine seriöse Leistung für ihre Verhältnisse abzurufen. Und diese seriöse Leistung reicht eigentlich für Werder Bremen, um da 3-1 zu gewinnen.
3-1.
Na, ja, ich korrigiere, Entschuldigung, 4-1 Bayern.
4-1 Bayern, ja. Ich sehe es ähnlich pessimistisch. Ich glaube wirklich, dass dieses 0-3 gegen Leipzig da einige Leute sportlich ziemlich wütend gemacht hat.
Ja,
und deswegen werden die alles daran setzen, ein Zeichen zu setzen gegen Werder. Und ich befürchte, dass ihnen das gelingen wird. Ich glaube 5-0 Bayern.
Okay.
Ja, du hast recht, wir sind wirklich schon mal optimistischer in eine Saison gestartet.
Ja, auch schon mal euphorischer. Ja. Trotzdem, ey, man darf halt auch nicht vergessen, wir sind Werder Bremen, ja, also wir sind nicht irgendwie, wir sind nicht ein Spielzeug im Karrieremodus, wo es halt irgendwie alles nach einem Algorithmus funktioniert, ja. Wir gehen ins zweite Bundesliga-Jahr. Haben die im ersten Jahr die Klasse souverän gehalten, auf dem Papier zumindest, ja, nie schlechter als Platz 13 am Ende, nie schlechter als Platz 12 davor.
Ja.
Die Rückrunde desaströs, müssen wir nicht drüber reden. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir da nicht auf einem Level argumentieren und Erwartungen haben und wecken, die halt einfach nicht erfüllbar sind für ein, ich sag mal, immer noch relativ sportlich gesehen kleinen Club in der Bundesliga, der immer noch unten, immer noch gucken muss, dass er nicht wieder rausrutscht aus
einem finanziellen Klammenclub.
Liga. Ja. Finanziell klamm ist. Ja. Ja. Das ist wirklich, das darf man wirklich nicht vergessen.
Ja.
Und wir haben Ansprüche als Frischling in der Bundesliga wieder nach einem Jahr, die da heißen, wir holen einen Typen wie Cater, wir wollen offensiven Fußball spielen, drei Stürmer und so weiter. Das täuscht alles darüber, das sind alles hehre Ziele und alle versammeln sich dahinter und alle finden es geil und keiner will so spielen wie Augsburg oder Union Berlin, ja, okay, vielleicht so erfolgreich wie Union, aber nicht so einen destruktiven Fußball und so, aber das birgt natürlich Risiken, ja, und natürlich, wenn du so spielst, kriegst du hinten auch mehr Gegentore rein, ne, und das muss man sich immer klar machen und selbst wenn wir 1-4 oder 0-5 jetzt gegen Bayern auf den Arsch kriegen, heißt das auch noch gar nichts für den Saisonverlauf.
Ja, das glaube ich halt auch.
Noch gar nichts.
Ja. Das würde einigen Leuten gut tun, sich das auch immer mal wieder vor Augen zu führen. Und ich glaube, letzten Endes,
das müssen wir uns aber auch selbsttherapeutisch immer wieder einreden.
Naja, gut, aber ich bin da gibt's ja dann auch noch verschiedene Schattierungen von Grau, ne? Also ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn Werder Bremen in einem atemberaubenden Spiel mit offenem Visier 2-4 gegen Bayern verliert. Ja, ich bin jemand, der sich darüber aufregt, wenn sie 0-6 eine Schraube kriegen bringen und die ersten 4 Tore in den ersten 17 Minuten fangen. So, und das alles auf individuellen Verfehlungen irgendwie fußt. Aber haben wir schon 17.000 Mal besprochen. Ich glaube, dass wir beide auch unter dem Eindruck der jetzt letzten 1-2 Wochen entsprechend pessimistisch in das Spiel gehen. Und ich bin aber trotzdem bei dir. Das hat nichts für den restlichen Verlauf der Saison zu bedeuten. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, das zeigt ja mein Tabellentipp auch, dass wir uns fangen werden und dass wir ein paar schöne Spiele sehen werden.
Ja, und Leute, ey, nicht so viel Pessimismus. Es ist halt auch, die DFL überlegt sich ja auch, wen sie ansetzt zum Saisonstart. Ja. Ja. So, das wird in die ganze Welt übertragen. So, alle gucken dahin. Harry Kane ist nochmal ein absolutes Argument, auch weltweit dahin zu gucken. Und die DFL setzt das Spiel bei uns an, ja, weil sie sich auch davon verspricht, dass wir eine positive Marke sind, dass wir offensiven Fußball spielen, mit dem man auch in China für die Bundesliga werben kann. Ja. So, und alles das ist eine Auszeichnung und ein Kompliment und deswegen sollen wir uns darauf freuen, ja, auch wenn man sich ein bisschen fühlt wie Axel Schulz vor seinem vorletzten WM-Kampf, ja, im Nasenring in die Arena gezogen wird, um von Harry Kane auf die Nase zu kriegen. Ja, aber trotzdem, auch wir haben unsere Chance auf einen Lucky Punch so und es ist schon kein Zufall, dass da Werder Bremen angesetzt wird und nicht Augsburg, Hoffenheim oder Wolfsburg.
Das Wort zum Freitag, Thomas Kuhn, mein bester Mann. Ich bin auf einmal wieder deutlich weniger pessimistisch, als ich das vorher noch war.
Ich sollte dir das so ausrichten aus dem Ministry of Mental Health.
Ja. Mental Health. Hört auf den Mann. Er sagt viel Richtiges und deswegen würde ich jetzt mal sagen, pfeifen im Walde, aber wir hoffen auf einen einigermaßen positiven Saisonstart am Freitagabend 20:30 Bundesliga-Eröffnungsspiel Werder gegen Bayern. Wo guckst du's?
Ich guck's im Frühstück. Ja. Fanclub-Jungs sind im Stadion. Die haben cool. Tickets bekommen. Ja. Von Werder. Ich habe aber keine Zeit, weil ich noch arbeiten muss. Anton auch da ist. Nee, ich gehe mit Anton ins Froggies. Ein paar andere Jungs sind auch da.
Ja, sehr geil. Ich werde es mir zu Hause angucken. Ich schaff's leider auch nicht ins Stadion. Aber naja, wir werden sehen, ob wir uns danach ärgern werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, genießt die Tage noch bis zum Wochenende. Wir hören uns sicherlich nach dem Bayern-Spiel wieder und drücken die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Und wer weiß, vielleicht landen wir ja doch eine Überraschung. Das würde, glaube ich, die Stimmung nochmal um 180 Grad drehen. In diesem Sinne, macht's gut.
Mein MVP-Hinrunde, Jan Sickert.
Uhu. Soll ich jetzt den Spruch mit dem schöne Woche sagen?
Ja, mach mal.
schöne Woche, schönes Spiel. Bis dann, ciao.